Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So stehet nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zu verkündigen des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ja, wir wollen durch dieses Bibelwort, so wie es hier steht, stark werden in dem Herrn. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist schon anders, als wenn wir jetzt sagen würden, strengt euch an und tut irgendwas, bemüht euch einfach. Es ist viel genauer und es ist auch so, der Mensch ist hier nicht so allein gelassen mit dem Ganzen. Und doch werden wir merken, in diesem Abschnitt, den wir durchnehmen, welche große Verantwortung wir haben, damit wir im geistlichen Kampf bestehen können. Und eins davon ist natürlich auch eine Herausforderung, eine ganz besondere für uns als Menschen des 21. Jahrhunderts. Mit dem Verlust des Glaubens allgemein, was ja sich so schon 200 Jahre in dem alten Europa sehr stark vorangetrieben wurde. Mit dem Verlust des Glaubens ist auch natürlich der Glaube an alles Übersinnliche sehr stark in Zweifel gekommen. Und in der Welt leben wir und das färbt sich natürlich auch auf die Christen ab, dass wir so wissen, es gibt da was, aber so richtig ist das doch für uns eine fremde Welt und wird auch heute bleiben, Geschwister. Ich werde die böse Welt nicht näher bringen, ich will es nicht. Aber wie wahrnehmen wir das von dem, was Paulus hier schreibt, dass der Teufel auch persönlich sich mal mir gegenstellen kann? Was ist das? Wie geschieht das? Dass wir das nicht nur sehr in unseren Gedankenwelt erleben, sondern auch wissen können, wie geht das vonstatten. Und uns sind diese Berichte, und deswegen wollen ja wir das auch nicht, dass das näher kommt und wir hier mehr Erfahrungen mit dem Bösen machen, das wollen wir gerade nicht. Aber dass wir das wissen, dass es das gibt, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Denn Jesus hat ja oft darauf Bezug genommen, um den Menschen die Dinge, wie sie geschehen in der Welt, auch näher zu bringen und zu erklären. Ich erinnere mich jetzt an einige Erzählungen. Ist Lili da? Ne, Jungscha, ja. Sie war ja eine längere Zeit in Afrika und sie sagt, wenn ich das hier erzähle, das ist dann so doch, auch Christen brauchen dann schon ein bisschen so eine Überwindung, das so anzunehmen, wie sie das erzählt. Denn uns das ist fremd. Wir schauen sie dann mit großen Augen an und wissen nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Sie sagt zum Beispiel, ich sehe das morgens an dem Kind, dass das die ganze Nacht der Teufel das gequält hat. Das kann da nicht schlafen, das wandert rum. Das verwandelt sich und wandelt in anderen Welten rum. Und sie haben lange mit dem Kind gearbeitet. Das kommt aus einer sehr aktive, okkulte Familie, die Geister beschwört und mit der Geisterwelt ist das Kind aufgewachsen und die Erwachsenen benutzen die Kinder oft, gerade für diese Zwecke. Das ist für uns schon eine fremde Welt. Wir wissen nicht so richtig so, das ist nicht unsere Erfahrung. Und die soll das auch gar nicht werden. Eins soll uns aber wichtig werden, dass wir die Wirklichkeit der bösen Macht, so wie die hier im Text auch dargestellt wird, nicht unterschätzen. Und wir wollen die nicht schätzen, indem dass wir sagen, dass die sehr mächtig ist, sondern gerade nicht in der Macht ist die Kraft des Teufels, sondern die Kraft des Teufels ist in seiner List. Und das ist anders. Der kann nicht mit Macht uns aus der Gnade in das Verderben reißen. Das kann der nicht. Aber betrügen, belügen, verwirren, das ist seine Art, wie er das eigentlich macht. Und das ist hier auch ganz wichtig zu unterscheiden, dass wir hier nicht einen haben, der so stark ist wie Gott und sich ihm gegenüberstellt, sondern einer, der lügt, betrügt, so wie Jesus sagt. Der Feind, der kommt ja dazu, dass er einbricht, untergräbt, dass er stiehlt. Und das will er auch ja mit unserem Leben machen. Und deswegen ist der Ruf der Schrift hier für uns doch eine Hilfe und das soll es auch sein. Ich will jetzt nicht, dass wir uns zu weit in das Wesen des Bösen reinlassen. Das hat Jesus auch übrigens gar nicht gemacht. Er hat den Teufel nicht erklärt und eine große Erkenntnis uns darüber gegeben. Und hier in diesem Wort werden ja wir auch nicht gerufen, ihn vollständig kennenzulernen, alle seine Tricks zu kennen. Aber das, was die Bibel uns offenbart, das sollen wir wissen. Und die Stärke, haben wir gesehen, ist ja nicht, ihn mehr zu kennen, sondern Gottes Waffen anzuziehen, als Schutz. Nur wir sollen eins nicht vergessen, ihn gibt es wirklich und seine Wirkung ist nicht nur in den Gedanken, sondern sie ist auch sehr echt und leibhaftig zu erfahren. Aber es hilft uns, wenn wir das wissen. Das verwirrt uns nicht mehr, sondern das hilft uns. So wie Hiob konnte sein Leben erstmal dann verstehen, als er wusste, nicht nur er und Gott haben eine Beziehung und da geht es um irgendwas, sondern da ist noch ein Dritter dabei. Und dann verstand er das. Und so sagt Jesus auch auf einer Stelle, wenn die Menschen das Evangelium hören und es nicht verstehen, dann kommt der Satan und nimmt das weg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesen Dingen im Klaren sind und uns sagen, wenn wir das zu gleichgültig sind, uns darum nicht kümmern, da wird uns vieles weggenommen. Und wir werden auch in dieser Bibelarbeit, die darauf folgt, wie gesagt, heute werden wir diese einzelnen Punkte gar nicht so ansprechen können, aber in diesen Bibelarbeiten sehen, dass das, was wir hier eigentlich machen, ist mehr Gegebenes, was wir schon haben, anwenden. Das ist aber unsere Verantwortung, dass wir diese Waffen Gottes auch in Anspruch nehmen und damit auch was tun. Übrigens oder schließlich ist, das kommt aus den vorigen Texten. Wenn wir uns daran erinnern, es waren Herausforderungen an Eheleute, an Kinder, an Untertanen, an Sklaven. Es ging um einen wirklich schwierigen Teil, wenn du ein ganz schwieriges Lebensverhältnis hast und dann noch dich doch unterzuordnen, ist eine sehr große Herausforderung. Ist menschlich nicht zu überwinden, da braucht man geistliche Kraft. Und so glaube ich, ist das auf diese vorigen Texte bezogen, wo er all diese Gruppen von Menschen, die jetzt einzeln aufgelistet wurden in diesem geistlichen Kampf, diese alle Gruppen werden zusammengefügt und gesagt, alle, wir alle sollen stark in dem Herrn werden und wir sollen in seine Macht, in seine Stärke wachsen. Wenn wir das nicht tun, dann wird wahrscheinlich eins von den wichtigsten Segnungen, die wir im Epheserbrief haben, uns verloren gehen. Die Freude an diesen geistlichen Reichtümern, die wir in Christus haben, die werden uns verloren gehen. An die werden wir nicht teilhaben. Denn das sind ja Dinge, die, wie wir lesen ja von dem, von den himmlischen Örtern. Und er betet für die Gemeinde und sagt, ich will so, dass ihr eure Hoffnung und eure Berufung, dass ihr die festmacht. Das soll fest werden. Und gerade hier kommt das noch einmal so zum Tragen. Und noch eins wird geschehen, wenn wir diese Waffenrüstung nicht anziehen. Ich glaube, damit schließt der Apostel Paulus hier in Vers 19 und sagt, damit wir Freimütigkeit haben, dieses Geheimnis Christi zu verkündigen. Denn wenn wir das nicht tun, da werden wir verstummen. Wir werden das nicht mehr aus Überzeugung und aus Glauben reden können. Ob mit unserem Leben oder mit dem Mund. Aber wenn wir diese Waffenrüstung Gottes nicht anlegen, werden wir verstummen. Und somit haben wir hier zwei große Anliegen, dass wir uns über die himmlischen Güter freuen können, in dieser Hoffnung leben sollen. Und das will der Feind uns rauben. Und dass wir das Zeugnis vom Evangelium aufrechterhalten. So wie die Kinder Israel hatten einen schweren Weg durch die Wüste, kamen in Kanaan an. Aber das war kein Land, wo es nicht mehr Kampf gab. Auch da gab es Kampf. Sie müssten da weiterkämpfen. Und so ist es auch im Glaubensleben. Somit ist wahrscheinlich, dass dieser Vergleich, die Wüstenwanderung und dann Kanaan, besser auf unser Leben anzuwenden als auf die Ewigkeit. Weil ich glaube, im Himmel, da hört das wirklich auf. Da wird es nicht mehr sein. Da werden wir nicht mehr. In dem himmlischen Kanaan, da ist das wirklich nicht mehr nötig, dass wir da kämpfen. Da sind alle Feinde besiegt. Aber hier gibt es einen geistlichen Kampf. Und so wollen wir jetzt erstmal, Geschwister, uns auch in einem Austausch darüber mal unsere Erfahrungen zusammenbringen und uns sagen, welche Erfahrungen machen wir zurzeit in diesem Kampf. Ist das eine Gemeindesituation, wo wir sagen, hier erleben wir einen Angriff des Bösen? Ist das meine persönliche Lebenssituation, wo ich sagen kann, hier erlebe ich jetzt den Angriff des Bösen? Welche Erfahrung haben wir mit diesem geistlichen Kampf, dass wir den Feind vor uns haben? Und wir werden diese Texte danach einzeln genauer durchgehen. Was heißt das? Nicht Fleisch und Blut, sondern die Gewalten, die Mächte. Wer sind das? Die Waffenrüstung Gottes, die Listen des Teufels, haben wir die vielleicht irgendwo hautnah erlebt, heute oder in unserem Leben, was uns so in Erinnerung ist. Da kann uns das schon helfen und auch vielleicht eine Erfahrung darüber, welche geistliche Hilfen wir bekommen haben, wie wir damit umgegangen sind. Ja, hat jemand vielleicht hier sein Lebensbeispiel, das uns alle in dieser Hinsicht auch eine Hilfe sein kann? Dann teilt das bitte mit.
Wenn ich nachts nicht schlafen kann und der Feind zu mir kommt, dann fange ich an, Psalmen oft zu sagen und dann geht er.
Danke. Willi?
Ja, ich möchte... Eigentlich wollte ich eine Sache erzählen, wo man Angriffe auch spürt, aber dann habe ich gemerkt, ich sollte doch zwei Dinge erzählen. Zum einen, nach vorne zu kommen und etwas zu sagen. Das ist auch etwas, wo man irgendwo Gegenwind bekommt und es zu einem Kampf wird. Das zum einen. Und das andere ist, mit Willi haben wir uns überlegt, dass wir Straßeneinsätze machen und den Menschen von Jesus erzählen. Und es ist eine gute Sache, wo wir uns auch einig waren, was aber auch Gegenwind hervorbringt, wo man plötzlich auch Kämpfe hat. Und ein Beispiel möchte ich erzählen. Ich habe mir vorgenommen, immer, wenn das dran ist, jeden zweiten Freitag wirklich auch in die Stadt zu fahren, auch wenn ich alleine bin, auch wenn mal keiner kommt. Und es gab tatsächlich einmal die Situation, dass ich da alleine auf dem Parkplatz stand. Und ich muss gestehen, ich habe den Kampf verloren. Ich habe mich irgendwie entmutigen lassen. Aber ich bin froh, dass wir da Gott auch um Vergebung bitten können und dass wir aufstehen können. Aber das geht nicht nur mir so. Auch mit den Jugendlichen, wenn wir da sind, man hört ganz oft, oder es geht einem selber so, dann, wenn man dorthin will und den Menschen von Jesus erzählen möchte, dann hat man plötzlich so viele Dinge im Kopf, die noch zu erledigen sind. Und es ist plötzlich so viel zu tun, man meint, man kann jetzt nicht wegfahren und Freitag die 2 Stunden opfern. Das sind so Dinge, wo man wirklich, wie ich meine Angriffe zu spüren bekommt, wo wir aber durch Gebet mit Jesus gewinnen können.
Vielleicht auch ein Kampf, den man so erlebt im Dienst für den Herrn, ganz normal. In der Gemeinde kennt vielleicht jeder Familienvater oder jeder, der ja, eine Familie hat oder auch allgemein sich irgendwo vorbereitet. Ja, zum Beispiel sind häufig, führt man das zumindest, sehe ich das für darauf zurück, dann ist man dran im Gottesdienst mit einer Predigt. Man bereitet sich vor und konzentriert sich auch das ganze Wochenende drauf, morgens. Und häufig ist das, man steht morgen Sonntag auf, die Kinder sind ganz besonders unruhig. Ja, die machen nicht das, was man sonst immer macht. Ja, und man merkt so diese Unruhe, das erleben wir schon so mit Nelly gerade, wo wir merken, okay, warum ist das heute so? Dann wissen wir, okay, heute gehst du raus und willst predigen. Und der Feind möchte dich schon unruhig machen innen drin, dass du nicht so frei bist, rauszukommen und das Wort Gottes in Freimut zu predigen. Und das erleben wir schon in dieser Hinsicht auch, dass der Feind schon da listig ist und versucht da einfach Dinge durcheinander zu bringen. Ja, und dass man dann wirklich da weiß, genau da ist der Kampf und man weiß, Herr, jetzt schenk mir jetzt Ruhe, ja, lass mich jetzt nicht vielleicht ja, durch diese Situation jetzt aus der Ruhe bringen und im Frieden und Freimut zu den Leuten fahren und das Wort predigen. So ein kleiner Auszug vielleicht, wo auch gerade diejenigen, die in besonderer Weise am Wort des Herrn in der Verkündigung auch beteiligt sind, dass sie das auch wirklich so erleben. Und ganz nah, ein guter Freund von mir erzählte mir auch mal, er hatte seit langem eine evangelistische Predigt vorbereitet im Gottesdienst. Und seine Frau hatte auch so alles vorbereitet und er wollte morgens dann das Hemd anziehen und so die Sachen. Und er kam dann hin und das Hemd war komplett rot. Ja, das wollte er weiß anziehen, die konnten beides nicht verstehen. Er war völlig durcheinander, sagte, was soll das und so weiter. Was hast du gemacht? Und die Frau sagte, gar nicht so. Und dann merkten die, heute war wirklich, alles war vorbereitet, das Evangelium zu predigen. Und er sagte, für mich war klar, der Feind greift ein, bringt uns komplett durcheinander mit einer Kleinigkeit, mit einem Hemd. Ja? Und so merkt er, erzählte mir, wie er so wirklich da auf die Knie gehen musste, kurz vor der Predigt, dass da wirklich auch alles klären vor dem Herrn, miteinander auch mit seiner Frau, um dann freimütig das Wort zu verkündigen. Mhm. Einfach so ein paar Beispiele in dieser Hinsicht.
Ja, bitte, das Mikrofon bleibt offen. Das gibt bestimmt noch eine Genüge davon, wie das auch sehr vieles auf einmal erklären kann und dass wir das wissen. Wenn das nur nicht so kommt, wie jemand mal sagte, dass wir dann alles auf den Satan schieben und dann wie der eine Bruder, der fährt nach Hause und dann steht ein Auto, ein Pkw ist ohne Aufsicht, ist wahrscheinlich bei jemandem kaputt gegangen. Die sind dann mit irgendwem mitgefahren, das Auto ist stehen geblieben. Und er nimmt und stiehlt die Räder. Er nimmt die einfach mit. Ist für uns hier jetzt fremd, aber das war in Russland. Und darauf angesprochen später, haben wir den Menschen gemerkt, wer da vorbeigefahren ist. Und hat er dann einfach gesagt, naja, der Satan hat mich verführt. So, das ist ein bisschen zu eine leichte Erklärung. Ja, wenn das da dabei bleibt, dass der immer alles macht, wir werden sehen, dass wir hier auch Worte der Bibel haben, dass wir nicht nur den Teufel als Feind haben, sondern auch unsere Begierde, wie der Jakobus sagt. Und die Welt ist auch oft, und gleichzeitig ist es personifiziert, auch die böse Macht. So unvergesslich, vieles weiß der Mann auch nicht so, er wird sich vielleicht auch nicht an alle Dinge erinnern, aber bis jetzt habe ich so ein unvergessliches Erlebnis, wo ich zum ersten Mal das so gespürt habe, auch dachte wirklich in dem Augenblick, dass ich hier mit dem Bösen kämpfe. Das, ich habe das, glaube ich, mal erzählt in einer Predigt, dass ich war Lkw-Fahrer und bei einer sehr scharfen Kurve, war ein Feldweg, ist die Tür aufgesprungen und ich war sehr angelehnt an die Tür und ich fiel raus aus dem Auto beim Fahren. So unbedacht riss ich oder hielt ich mich am Lenkrad mit einer Hand fest, mit einem Fuß. Und dadurch natürlich wurde die Kurve noch viel schärfer und ging das auf dem Ackerland und dann hat das, dass ich da so halb raushing und das Hinterrad vom Auto sah und dann hat das noch angefangen so zu holpern, dass ich in dem Moment wirklich dachte, jetzt will der Teufel dich hier einfach rauswerfen, dass du unter das Radar kommst. Viele kleine Sachen werden uns geschehen, aber wichtig ist, dass wir auch hier immer wieder daran denken, dass wir vieles nicht bemerken und vieles gar nicht so weit kommt, weil Jesus für seinen, für die Gemeinde, für dich als Kind Gottes auch betet. Gerade in dieser Hinsicht. Franz, du wolltest noch was sagen? Ja.
Auf diesem Gebiet gibt es ja so viele Versuchungen, die wir ja widerstehen müssen. Und man sagt ja, der Teufel ist ein Tausendkünstler. Und so versucht er ja jedem Tag ein und Tag aus zu verführen. Ein Beispiel, wenn wir einkaufen gehen und wir bezahlen und uns wird zu viel Geld zurückgegeben. Wir merken es nicht sofort. Wir gehen nach Hause und hinterher merken wir, ja, die haben uns zu viel Geld gegeben. Was machen wir dann? Dann sagen wir vielleicht, ja, die sind selber schuld, warum passen sie nicht auf? Es wäre richtiger, wir würden hingehen und das in Ordnung bringen. Dann ein anderes Beispiel, was schon vorher so ein bisschen angeklungen ist. Das hat sich in Paraguay zugetragen, die erste Zeit, wo die Leute da ansiedelten. Da hatte jemand auf dem Hof das Tor aufgelassen. Und dann kam da mal ein Ochse drauf. Ja, und die haben den dann gefangen und geschlachtet. Und irgendwann kam der Wirt und hat den gesucht. Und sagt, wie ist das? Ja, sagen sie, der Herr hat uns das zugeführt. Na, so kann man es auch auslegen. Dann gibt es ein anderes Beispiel. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Ich glaube nicht, dass Gott so handelt. Da brachte ein Bruder mal ein Beispiel. Er hatte morgens nicht die stille Zeit gehalten. Er hatte einen Dienst auswärts und musste dann auch mit dem Auto fahren und ist dann zu spät aufgestanden. Und dann hatte er gut, okay, die stille Zeit. Und dann, ich bin ja sowieso unter Gottes Wort. Und irgendwie funktionierte das Auto nicht so richtig. Da ist er noch in der Werkstatt gefahren. Auch das half nichts. Und dann hat er gebetet und dann irgendwie ging das. Das hört sich so an, nach meiner Überzeugung, wenn ich hier nicht richtig bin, dann bitte Bruder Neufeld dann korrigieren. Das sieht so aus, wenn wir nicht unsere stille Zeit machen, wenn die mal ausfällt, dass Gott gleich hinter uns steht mit erhobener Hand und draufschlägt. Das glaube ich nicht. Es kann sein, wenn wir sie immer und immer und immer wieder versäumen und dann werden wir nachlässig, das ist auch eine Versuchung. Aber wenn das aus irgendeinem Grund mal nicht klappt, ich glaube nicht, dass Gott uns da gleich am Kragen packt und uns überlegt. Das glaube ich nicht. So, das war's.
Ja, danke.
Das war mal, ich weiß nicht ganz genau, 2 oder 3 Jahre vorher. War Sonntag, hier ging der Gottesdienst. Ich saß hier, der hat Einleitung gemacht. Ich saß hier und kam mich die Gedanken. Friedrich, was sitzt du hier? Kommst du in den Himmel oder nicht? Wenn du nicht kommst, dann brauchst du hier auch nicht sitzen. Dann kam mich die Zweifel. Ja, habe ich gebetet. Herr, zeig mich das. Komme ich in den Himmel oder nicht? So eine Frage habe ich gestellt. Und habe ich das so gebetet und habe gehorcht, was der hatte vorne gesagt. Waren 15 Minuten vorbei, dann wurde es mich so warm. Dann sagte die Stimme, Friedrich, du kommst in den Himmel. Oh, kriegte ich so eine Freudigkeit. Ja, dachte, kann man nachher denken, du kommst in den Himmel, so was dich noch weiterhin bemühen dich im ganzen Leben. Ja, du willst auch dem Vater im Himmel nicht beleidigen. Wenn er dich hat ausgewählt, dann musst du auch treu sein, bis zu Ende. Und dem dienen und dankbar sein. Wenn er dich hat eingeladen dahin, dann musst du das auch treu ausleben.
Ja. Danke. Also geistlicher Kampf ist auch während eines Gottesdienstes sehr, sehr normal, so wie Bruder Friedrich das sagt. Auch hier kann uns das so treffen. Und Franz, ich werde das auch nicht korrigieren. Ich will das nur noch mal wiederholen, was du sagtest, dass wir nicht in allen Dingen so immer nur die Hand des Teufels sehen sollen oder die strafende Hand Gottes. So habe ich dich verstanden, richtig? Ja, so hat der Apostel Paulus hier die Gemeinde in Ephesus darauf hingewiesen, dass sie die Waffenrüstung Gottes brauchen und dass der Teufel Listen hat, so wie Franz sagte, das sind 1000 Künstler, das sind Listen. Und das ist anders als eine Macht. Aber gleichzeitig sagt er, es ist nicht Fleisch und Blut. Damit, glaube ich, will er sagen zu uns Menschen, unterschätzt das nicht. Der ist eine Stufe höher als ihr Menschen. Als Engelwesen ist er in seinem ganzen Art, so wie Hebräerbrief das erklärt, doch eine Stufe höher. Und er will damit sagen, das ist nicht so wie ihr. Der kann mehr. Aber der hat Listen, nicht Macht. Und das soll uns hier auch in der Vorgehensweise nicht beängstigen, sondern gerade ermutigen. Und so haben wir hier eine Skizze von einem römischen Soldaten. Und was da weiterkommt in der Waffenrüstung, ist ja gerade, dass man umgürtet sein soll. Womit? Mit Wahrheit. So steht es da in dem Text. Und das ist der Gürtel, der Militärgürtel, der das Ganze zusammenhielt. Bekleidet mit dem Brustpanzer, das ist hier in diesem Fall ein Kettenpanzer. Das sind lauter kleine Glieder von einer Kette, dass es praktisch undurchwundbar werden soll vom Schwert, vom Speer oder von Pfeilen. Wir sollen beschut sein. Das waren die Sandalen der Soldaten, die waren sehr wichtig, weil die haben alles zu Fuß erledigt. Beschut sollen wir sein, zu verkündigen das Evangelium des Friedens. Und liebe Brüder und Schwestern, das sollen wir uns doch mal fragen. Und jeden Tag, glaube ich. Wann haben wir das zum letzten Mal getan? Das werden wir im Zeugnis gegeben haben. Denn ohne dieses Zeugnis stirbt das Evangelium aus. Willi, auch wenn du allein bleibst, das ist eine gute Devise. Doch machen. Und ob jemand das jetzt auf dem Marktplatz macht oder im Leben, aber ich muss wissen, gebe ich Zeugnis oder nicht. Das Schild, das soll den Kämpfer, den geistlichen Kämpfer von den feurigen Pfeilen des Bösen schützen. Helm, das, was Bruder Friedrich jetzt sagte, Heilsgewissheit, das werden wir später merken. Das Schwert, was wenden wir an? Hier hat er das Schwert an seiner Seite. Das ist das Wort Gottes, haben wir im Text sehr deutlich erklärt bekommen. Also über diese einzelnen Schritte werden wir noch mehr erfahren in dem folgenden Text. Lass uns noch einmal in diesem Überblick uns das noch einmal festigen, was hier gemeint ist mit den Listen des Teufels und mit den, dass es nicht Fleisch und Blut ist, sondern es ist ein Wesen oder es sind Mächte, die haben eine andere Kategorie als wir Mensch. Deswegen ist eine langjährige Erfahrung da. Aber es sind nur immer Lügen. Die Schlange konnte im Paradies auch nicht den Apfel so irgendwo der Eva in den Mund stecken, dass sie da unbedingt, ich sage jetzt Apfel, das steht nirgendwo, das ist eine Frucht, dass sie das abbiss und nichts dafür konnte. So war er das nicht. Er hat die Macht nicht. Er hat sie belogen. Und sie glaubt das. Er belügt uns und wir glauben es. Und darin ist die ganze, das Raffinierte oder auch das Tückische. Aber lass uns jetzt ein paar Methoden anschauen, die jetzt biblisch begründet sind. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht nur Lebenserfahrung weitergeben, sondern auch die Methoden, die so in der Schrift auch bestätigt werden. Das hat Jesus in dem Gleichnis sehr deutlich angeführt, in dem Gleichnis von dem Unkraut. Und er sagt eindeutig, das hat der Feind gemacht. Der hat in diesem Feld von Weizen dieses Unkraut gesät und dieses Unkraut unterscheidet sich nicht vom Weizen während des Wachstums. Und deswegen ist das so schwierig, das zu sortieren oder zu jäten. Das geht so, wie man aus der Erfahrung sagt, das geht nur später, wenn es reift, dann sieht man es. Aber das ist ja gerade so, was uns auch, wo wir wach sein sollen. Wenn jemand in eine christliche Mitte reingeführt wird, ohne dass er wirklich gläubig ist und er beruhigt sich damit, dass ich damit bin und dabei bin, und dann wird da wahrscheinlich nicht mehr so ein Kampf entstehen. Und das, glaube ich, hat Jesus auch gemeint, als er sagte mal zu den einigen frommen Menschen seiner Zeit oder die angeblich frommen, dass die Zöllner und die Huren, die werden vor euch in das Reich Gottes kommen. Weil die wissen es immer, ich muss Buße tun. So kann ich nicht gerettet werden. Aber wenn diese Täuschung kommt, dass ich mitten unter dem Weizen wachse und das selber gar nicht mehr mir Gedanken mache, ob das noch eine Echtheit ist, ob das noch Bestand hält, dann ist der Satan wahrscheinlich mit so einem zufriedenen Menschen, nicht einen gläubigen Menschen, aber einen zufriedenen, auch selber zufriedener als mit einem offensichtlichen Sünder. Dann wird erwähnt in der Bibel dieser offene Widerstand. Offenbarung sagt Jesus das zu der Gemeinde in Smyrna. Der Teufel wird einige von euch in das Gefängnis werfen. Das ist offener Widerstand. Und die Gemeinde Gottes hat ja wirklich dadurch viel gelitten, dass verantwortliche Menschen einfach einer nach dem anderen weggenommen wurden. Ist dieses Wort, glaube ich, sehr direkt anwendbar, dass der Teufel dahinter steht, auch zwischen einem direkten Widerstand. 1. Thessalonicher nahmen wir jetzt mit der Jugend durch. Da steht das auch von dem, dass Paulus sagt, ich wollte wieder zurück zu euch kommen, in die Gemeinde der Thessalonich besuchen. Aber der Satan hat mir daran gehindert. Es ist weiter nicht beschrieben. Wenn wir die Apostelgeschichte dazu nehmen, dann ist das so. Vielleicht an dem, dass sein Freund, der da gläubig wurde, oder einer von den Brüdern, der jetzt der Gemeinde vorstand, der Jason, der wurde festgenommen, weil sie den Paulus nicht packen konnten. Und dann nahmen die von dem Jason, oder sie haben ihn und die anderen verhafteten Brüder nur unter Bewährung rausgelassen. Und man sagt, vielleicht ist diese Bewährung gerade gewesen, dass sie ihn versprechen müssten, dass der Paulus nicht mehr kommen dürfte oder wer weiß was. Aber das war ein offener Widerstand, der auch so sich dann auswirkt. Dann der lehrhafte Ansatz. Und das ist im Timotheusbrief, im 1. Timotheus Kapitel 4, eine sehr eindrucksvolle Stelle. Da wird von der Lehre der Dämonen gesprochen. Und die sieht dann so aus, dass wenn der Mensch sich viel in Enthaltsamkeit übt, und ich verstehe das so, dass dadurch will man das Werk von Jesus Christus klein machen. Den Menschen dahin zu lenken, dass er so selber viel schafft. Er enthält sich davon und er enthält sich davon und davon und davon und er macht alles. So verstehe ich dieses Wort in 1. Timotheus Kapitel 4, wo Paulus sagt, in den letzten Zeiten wären dämonische Lehren in der Gemeinde Gottes verbreitet werden. Und das ist der lehrhafte Ansatz. Oder auch das Gegenteil davon. Aber auch lehrhafter Ansatz ist ja das, was wir in der Gemeinde in Thyatira lesen, in den Sendschreibungen, Offenbarung 2, 24, da wird die Gemeinde beschuldigt, dass ihr habt schon in eure Lehre Unzucht gut gehießen. Das hat die Frau, die Prophetin, da reingebracht, dass sie Götzendienst und Unzucht hat sie sozusagen als lehrhaft bestätigt, dass das in Ordnung ist. Somit ist in der Lehre deswegen auch so eine feinfühlige Warnung und sehr ernste Warnung immer wieder in der Schrift über Irrlehre. Wenn ein Mensch einen Fehltritt macht, das ist öfter, kommt das vor. Aber wenn das schon aus Überzeugung geschieht, dann ist das wahrscheinlich unumkehrlich. Wenn er schon denkt, dass es so richtig ist. Solange er weiß, ich tue was das falsch ist. Aber wenn das erst in die Lehre reinkommt, deswegen ist der Ansatz, der lehrhafte Ansatz, auch ein teuflischer Weg, eine Methode, den Christen zu schaden und der Gemeinde zu schaden. Und die Methode von Druck. Das heißt, dass wir gläubige Menschen uns selber so einen Druck aufladen, dass wir dem nicht mehr standhalten und dann alles sein lassen. Das geschieht ja. Das geschieht ja. Die Menschen kennen wir. Das kann uns passieren. Das kann uns jedem passieren. In zwei Beispielen erklärt der Apostel Paulus das. Einmal in dem Beispiel von dem ausgeschlossenen Bruder, dass wenn eine Gemeinde so einen nicht wieder aufnimmt, dann kann der unter zu großen Selbstanschuldigung alles wegwerfen. Und das zweite Mal erklärt er das von den jungen Witwen und sagt, ich will, dass die heiraten. Und wenn die sich auf sich selber, das ist nur ein Beispiel, auf sich selber sowas auferlegen, dass sie sagen, ich werde nur dem Herrn dienen und das später nicht schaffen, dann sagt er, sind sie dem Teufel gefolgt. Weil sie haben das nicht geschafft, was sie sich auferlegt haben und haben alles sein lassen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir, so wie wir das am Anfang gelesen haben, werdet stark in dem Herrn und er macht seiner Stärke. Nicht einfach strengt euch an und bemüht euch, nehmt euch nach mehr vor. Geschwister, da kann sein, dass wir dann wieder in eine Falle tappen, die uns dann viel Schwierigkeiten bereitet. Der Christ hat mehr Feinde als nur den Teufel. Heute ist der Text darüber. Aber das, was wir sagten, die eigene Begierde und die Begierde der Welt, das ist auch noch, sind genauso unsere Feinde. Und somit sollen wir hier auch damit rechnen, dass wir hier in einigen Dingen einfach auch uns selber überwinden müssen und nicht immer den Teufel. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir an dem bösen Tag widerstehen. Was ist das für ein böser Tag? Vielleicht ist das gerade das, dass einige Tage, so wie hier auch die Beispiele kamen, die sind anders. Da ist es mehr, da ist es viel effektiver, da merkt man das viel stärker, dass es jetzt einen Angriff gibt. Deswegen kann das ein ganz normaler Wochentag sein oder ein Wochenende. Aber es wird irgendein Tag sein, da wirst du das stärker merken, dann ist das eben der böse Tag. Und der soll uns nicht überrascht treffen, ungeschützt, sondern da brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Und darum geht es auch in den folgenden Texten, die wollen wir uns ja auch dann lernen. Wie braucht man die? Wie eignet man die an? Wie wendet man die an? Dass wir bekleidet sind. Und das ist der Unterschied, Geschwister. Wir müssen nicht etwas neu erfinden oder wenn wir hier von zieht die Waffenrüstung Gottes an, dann ist das wirklich unsere Verantwortung. Aber wir sollen bei diesem Ganzen immer wissen, das Kleid der Gerechtigkeit, das hat Jesus dir angezogen. Das wird damit nicht verloren, das geht nicht verloren, das ist, was wir nicht alles durcheinander bringen sollen und jetzt oder die Verantwortung ganz von uns schieben oder alles auf uns laden, sondern lass uns das, so wie es hier steht, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So will ich uns zum Gebet diese Worte gerade mitgeben, dass wir nicht beliebig kämpfen, Geschwister. Dass es schon eine biblische Vorgabe gibt, die uns da wirklich hilft, die uns weiterhilft. Wenn wir das Evangelium, wenn wir diesen Kampf nicht auf uns nehmen, da wird das Evangelium verstummen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann auf dieser Welt. Und das ist ja auch, was Jesus aus Frage stellt. Wird es Glauben geben? Deswegen ohne unser Zeugnis, das werden die Engel nicht verkündigen, das haben die bis jetzt nicht getan. Der Cornelius musste einen Menschen rufen, obwohl er einen Engel gesehen hatte. Und er sagte ihm, rufe diesen Mann, den Petrus, zu dir, der wird dir alles erklären. Ohne uns, Geschwister, wird das Evangelium nicht erklärt. Wir wollen mutig sein, das zu tun mit unserem Leben, auch mit unserem Mund. Und wir wollen Gott für seine Mittel danken. Wenn jemand noch ein Anliegen jetzt auch mit ins Gebet bringen will, dann teilt das mit, wir werden beten. Ja.